Kapitel 2 – Der Biss. 4 Jahre zuvor. Die Forscherin Paula Rabold kommt wie jeden Morgen etwas früher zu ihrer Arbeit in der Berliner Charité. Sie parkt ihren Wagen auf dem Personalparkplatz und dann geht sie schnellen Schritts in Richtung des Eingangs. In diesem Augenblick klingelte ihr Handy. Schnell kramte sie es aus der Handtasche und dann ging sie ran. »Adam, was gibt es denn?« fragte Paula sehr genervt. »Paula, wo bleibst du denn?« entgegnete Adam hohl, sehr nervös. »Ich bin gerade am Eingang.« »Warte dort, ich komme direkt hoch. Der Chef hat angerufen. Wir sollen direkt zur Forschungseinrichtung One kommen.« »Adam, das ist im südlichen Mecklenburg-Vorpommern. Das am frühen Morgen«, sagte Paula, als das Gespräch plötzlich abbrach. Nun blieb Paula vor dem Eingang stehen, als kurz darauf Adam hohl angerannt kam. Zusammen liefen sie zum Porsche von Adam. Sie stiegen ein und dann fuhren sie davon. Zur selben Zeit in der Forschungseinrichtung One. 2 bewaffnete Soldaten schleiften einen bewusstlosen Mann durch die Gänge. »Eins, weißt du, was die mit dem hier vorhaben?« 2, ich habe keine Ahnung.« Immer weiter schleiften sie den jungen Mann. Vor einer großen Stahltür angekommen, blieben die Soldaten stehen. Sie klingelten und dann wurde ihnen geöffnet. »Da seid ihr ja endlich. Bringt ihn direkt rein«, schrie eine männliche Stimme von der Seite. Schnell trugen die 2 Soldaten den bewusstlosen Mann zu einer Liege inmitten des großen Raumes. Nun verließen die Soldaten den Raum und dann schlossen sie die Tür. »Schön bist du. Du bist mein Subjekt Nummer 1«, sagte der Mann, als er sich neben den Körper stellte. Nun griff der Mann zu einem Skalpell und dann zerschnitt er das T-Shirt. Die Fetzen riss er von dem Körper des Mannes, mit einem Griff zu seiner Schere begann er auch die Hose zu zerschneiden. Auch diese Fetzen riss er von dem liegenden Körper. Der junge Mann lag nun nur noch im Boxershorts auf der Liege. »Du bist so schön, du erregst mich ganz schön«, sagte der Forscher, als er mit seinen Händen über den schlanken, drahtigen Körper des Mannes strich. Seine Hände glitten über jede Position des Körpers. Langsam riss er die Boxershorts entzwei. »Du hast eine sehr schöne Männlichkeit. Du gefällst mir, mein geiler Vampir-Werwolf-Hybrid. Das Experiment ist fast abgeschlossen«, dachte der Forscher beim Anblick des nackten Mannes. Mit seiner Hand fasste der Forscher an den Penis des Mannes. Mit langsamen Bewegungen masturbierte er den jungen Mann. Keuchend und stöhnend ejakulierte der junge Mann kurz darauf. In diesem Moment öffneten sich die Augen und aus dem schlanken, drahtigen Jungen wurde ein muskelbepackter Mann. Seine Vampirzähne bildeten sich und dann erblickte er den Forscher. Schnell packte er den Forscher am Arm und zog ihn hinunter. Nun drangen die Vampirzähne in den Hals des Forschers ein. Unter Schreien brach der Forscher zusammen. Mit letzter Kraft krabbelte er in Richtung der Tür. In diesem Augenblick brüllte der junge Mann laut auf und dann verwandelte er sich in einen Werwolf. Mit gewaltiger Kraft zerfetzte er den Forscher. Blut und Gedärme flogen durch die Luft und färbten den Raum rot. 3 Stunden später erreichten Adam und Paula die Forschungseinrichtung One. Sie hielten direkt vor dem Eingang und dann stiegen sie aus. Mit einem mulmigen Gefühl gingen die beiden in die Einrichtung. Das Licht flackerte und Stille durchströmten die Gänge. »Adam, ich habe Angst.« »Ich auch. Irgendetwas stimmt hier nicht.« Langsam gingen die beiden vorwärts. Plötzlich sah Paula in der Ferne einen schnell verschwindenden Schatten. Sie schrie auf. »Paula, was ist los?« fragte Adam ängstlich. »Da war etwas. Ich habe dort etwas gesehen«, sagte Paula nervös. Mit zügigen Schritten und voller Angst schritten die beiden immer weiter vorwärts. Nach 5 Minuten erreichten Adam und Paula das Forschungslabor im Herzen der Einrichtung. Sie öffneten die Tür und dann sahen sie den Horror. Ein blutverschmiertes Forschungslabor und viele Leichen waren das Bild, was sich ihnen bot. Mit einem schrecklichen Würgereflex durchschritten die beiden das Labor. Plötzlich hörten sie in der Ferne ein lautes Geräusch von einer zuknallenden Tür. Unter panischer Angst rannte Paula zurück zur Tür. Sie drehte sich um und dann schaute sie zu Adam. »Adam, komm her! Es ist direkt hinter dir!« schrie Paula panisch. Schnell drehte sich Adam um und dann begann er zu schreien. Panisch rannte er zur Tür, aber das Monster kam immer näher. Voller Panik verriegelte Paula die Tür und dann sperrte sie Adam ein. »Paula, lass mich raus! Paula!« schrie Adam, bevor ihn das Monster gewaltsam zerfetzte. Paula rannte nun, so schnell sie konnte, aus der Forschungseinrichtung. Draußen stieg sie in den Porsche und dann bemerkte sie den fehlenden Schlüssel. Schnell riss sie die Verkleidung unter dem Lenkrad auf und dann schloss sie den Wagen kurz. Mit Vollgas raste Paula Rabold davon. Nach 3 Stunden kam Paula Rabold wieder in der Berliner Charité an. Sie stieg aus dem Porsche und dann ging sie in die Klinik. In ihrem Labor angekommen, traf sie auf Konstantin Kohl. Hallöchen Paula, wie war euer Ausflug nach Bonn? Konstantin, es war schrecklich. Ich glaube, das Objekt ist ausgebrochen. Was tun wir hier noch für diese Organisation? Wir erschaffen übermenschliche Vampir-Werwolf-Hybriden und wir arbeiten an einem sehr tödlichen Virus. Ich will das nicht mehr. Paula, kannst du dich noch an die Operationen erinnern, die wir an vielen Menschen, hauptsächlich Polizisten, vorgenommen haben? Ja, wieso? Erwiderte Paula. Jeder dieser Menschen trägt etwas in sich und nur die können es aktivieren. Paula, du musst auf jeden Fall weitermachen. Ich liebe dich, sagte Konstantin ängstlich, bevor sein Schädel explodierte und Blut und Gehirnmasse durch das Labor flogen. Paula schrie auf, als die Tür aufging und der Mann in Schwarz hereintrat. Guten Tag, Frau Rabold. Sie sind nun die Letzte Ihres Teams. Erfüllen Sie bitte nun abseits von allen Kollegen Ihren Auftrag. Ich werde zurückkehren und dann will ich Ergebnisse. Ihnen einen schönen Tag, sagte der Mann in Schwarz mit einem bestimmenden Ton in der Stimme. Paula ging nun nervös und ängstlich zu ihrem Arbeitsplatz und dann begann sie mit ihrer Arbeit. 4 Monate vor dem Anschlag auf Carla Bauer. 7 Kinder flohen in Aschersleben vor einer dunklen Wolke. Als die Wolke sie jedoch einholte, wurden sie von der Wolke verschluckt und in Daten verwandelt. Seit ihrem Verschwinden sind nun einige Stunden vergangen. Langsam erwachten Paul und seine Freunde an einem unbekannten Ort. »Wo sind wir?« fragte Paul sehr ängstlich. »Sind denn alle da?« fragte Maria in die Runde. Sie schaute sich um und dann begann sie, die Namen aufzusagen. »Paul, Tom, Ken, Julie, Marvin und ich. Da fehlt jemand.« »Wo ist denn Tim?« schmiss sie nervös in die Runde. Die 6 Kinder gingen geschlossen durch die fremde Welt, als sie an einen Turm ankamen. Sie stoppten und dann überlegten sie, was sie tun sollen. »Braucht ihr Hilfe? Ihr seid neu hier, oder?« »Ich bin Demi Devimon. Wollt ihr in diesen Turm?« fragte diese unheimlich böse Stimme. »Was bist du denn für ein komisches Wesen?« fragte Paul neugierig. »Ich bin ein Digimon. Ich bringe euch zu meinem Meister«, sagte Demi Devimon selbstbewusst, als aus weiter Ferne Stimmen auf die Kinder und das Digimon zukam. Schnell versteckten sich die 6 Kinder in den Büschen, als Demi Devimon von einem Schuss getroffen zu Boden fiel. »Haben wir dich endlich. Wir brauchen noch mehr von deinem Blut. Das erste Experiment ist geglückt. Nun wollen wir das zweite Subjekt erschaffen. Trigger wird sehr stolz auf uns sein«, sagten 2 Männer in amerikanischen Militäruniformen. »Ihr seid grausam. Mein Meister wird euch vernichten. Und was habt ihr eigentlich mit dem 7. Kind gemacht?« flüsterte Demi Devimon vor Erschöpfung. »Das Kind ist nur das erste von 7. Wir machen es zum neuen Subjekt. Entweder es verwandelt sich oder es wird daran sterben. Und jetzt komm, wir brauchen deine DNA«, sagten die Männer, bevor sie mit Demi Devimon verschwanden. Kurz darauf verließen die 6 Kinder die Büsche. »Wir müssen Tim retten. Ich glaube, diese Welt wird von einem realen Bösen angegriffen. Nur die Hoffnung kann Tim jetzt noch helfen«, sagte Paul zu seinen Freunden. Einen Tag vor dem Anschlag auf Carla Bauer. Konrad Röhrig und Bill Krüger kamen auch an diesem Tag zur selben Zeit in der Dienststelle an. Sie parkten ihre Autos und nach dem Aussteigen liefen sie zum Eingang. Sie begrüßten sich mit einem kräftigen Händedruck und dann gingen sie ins Gebäude. Schnellen Schritts gingen sie zum Fahrstuhl und dann fuhren sie hinunter zur paranormalen Abteilung. Seit ihrer Versetzung vor 4 Monaten stehen die beiden Cody mit Rat und Tat zur Seite. So wechselten sie auch vom Innen- zum Außendienst. Jeder ihrer Einsätze wurde immer mysteriöser, so bekamen sie es mit implodierenden Autos, Menschen mit halben Gesichtern und allerlei mehr zu tun. Doch bisher konnten sie noch keinen dieser Fälle vollständig auflösen. Konrad und Bill müssen mit diesem Versagen bis heute klarkommen. »Guten Morgen, Carla. Was gibt es Neues?« fragte Bill fröhlich. »Konrad, du sollst nach oben kommen. Der Chef will dich sehen. Es ist dringend«, sagte Carla Bauer unter Stress stehend zu Konrad Röhrig. »Okay, bis gleich. Bill, ich glaube, heute haben wir einen guten Tag. Wir sollten uns nochmal um die verschwundenen Kinder kümmern. Mach dich schon mal an die Arbeit. Ich bin gleich zurück«, sagte Konrad, bevor er mit dem Fahrstuhl in das 7. Geschoss fuhr. Er stieg aus und dann ging er auf das Büro seines Chefs, dem Polizeipräsidenten Horst Kramer, zu. Ängstlich klopfte er an die Tür und nach der Aufforderung betrat er das Büro. »Schönen guten Tag, Herr Polizeipräsident. Was kann ich für Sie tun?« fragte Konrad aufgeregt. »Setzen Sie sich, Hauptkommissar Röhrig. Ich möchte Sie gerne zu einer Fortbildung schicken. Ein amerikanischer Wissenschaftler hält in München einen Vortrag über paranormale Phänomene in Amerika. Ich möchte, dass Sie diese Fortbildung besuchen und sich mit dem Kollegen zu unseren paranormalen Phänomenen austauschen. Was halten Sie von diesem Vorschlag?« fragte Polizeipräsident Horst Kramer neugierig. »Okay, wann soll es losgehen?« fragte Konrad etwas verwirrt. »Morgen Abend geht Ihr Flieger. Pünktlich um 18 Uhr geht Ihr Privatjet von Tegel aus los. Seien Sie bitte da«, sagte Horst Kramer mit Nachdruck, bevor Konrad das Büro verließ. Ziemlich verwirrt und ratlos ging er zurück zum Fahrstuhl und dann fuhr er zurück zu seinem Büro. »Konrad, was wollte der Chef von dir?« fragte Bill neugierig. »Ich fahre zu einer Fortbildung. Morgen Abend geht mein Flieger«, sagte Konrad apathisch, als er sich auf seinen Stuhl setzte. In der Nacht vor dem Anschlag auf Carla Bauer. »Barry, was machen wir hier im Grunewald?« fragte Lola ihren Freund. »Du wolltest es doch mal draußen tun. Hier sind wir ungestört und das Mondlicht des Vollmondes zeigt uns den Weg«, sagte Barry, bevor er seine Freundin küsste. Langsam drückte Barry seine Freundin an einen Baum. Mit seiner Hand glitt er unter ihren Rock und auch Lola ging mit ihren Händen auf Wanderschaft. »Ich will dich jetzt, Barry. Ich will ein Kind mit dir«, sagte Lola lüstern, während sie den Gürtel von ihrem Freund öffnete. »Ich will dich auch«, hauchte Barry ihr ins Ohr. In diesem Moment stellte er sich vor seine Freundin und das Mondlicht zeigte Barrys wahres Gesicht. »Was ist mit deinem Gesicht und deinen Zähnen?«, fragte Lola ängstlich. »Ich habe Durst. Ich werde trinken und dann mache ich dich zu einem von mir«, sagte Barry herrisch, bevor er seine Zähne in den Hals der jungen Frau eindrangen. Lola begann zu schreien, doch ihre Schreie verstummten nach wenigen Augenblicken. Nachdem Barry fertig war, biss er ihr in die Hüfte, um sie zu einem Werwolf zu machen. Als Barry bemerkte, dass Lola nicht unsterblich wird, sondern bereits tot war, lief er unter Schuldgefühlen davon. Eine Stunde vor dem Anschlag auf Carla Bauer. Langsam drang er durch den Hintereingang in die Wohnung ein. Er ging durch jeden Raum und verschloss die Fenster. Nun nahm er Klebeband und versiegelte die Fenster luftdicht. Mit den Schlüsseln für die Türen verschloss er auch jede Tür des Hauses. Nun ging er in den Keller und dann öffnete er das Gasventil. Danach führte ihn sein Weg zur Tür des Hinterausgangs. Er verschloss diese und versiegelte auch diese mit dem Klebeband. Zu guter Letzt widmete er sich der Eingangstür. Auch diese wurde luftdicht mit dem Klebeband versiegelt. Nun ging er in die Küche und dann setzte er sich auf den Boden. Er griff zu seinem Handy und dann schrieb er eine SMS. »Das Haus ist luftdicht versiegelt. Das Gas im Keller ist aufgedreht. Gleich lasse ich auch das Gas in der Küche frei. Was ist nun mein neuer Auftrag?« Kurz darauf bekam er eine Rückantwort. »Sehr gut. Es läuft alles nach Plan. Du kommst nun dort nicht mehr heraus, aber du weißt, was zu tun ist. Leb wohl, für Trigger.« Nun stand er vom Boden auf und dann griff er zu einem Messer. Er drehte das Gas auf und dann setzte er sich erneut auf den Boden. Er schloss die Augen und dann setzte er das Messer an seiner Kehle an. Mit einem gezielten Schnitt glitt das Messer durch seine Kehle und dann fiel er tot zur Seite um. »Carla, was ist los?« fragte Cody nervös und angespannt. »Es gibt eine Leiche. Im Hals sind zwei Löcher. Die Leiche ist blutleer und an der Hüfte gibt es Bissspuren«, sagte Carla immer ängstlicher mit zitternder Stimme und dem Telefonhörer in der Hand. »Wo finden wir die Leiche?« »Carla, was ist denn eigentlich los?« fragte Cody verwundert. »Ihr findet die Leiche im Grunewald«, antwortete Carla, als der Telefonhörer, der sich zu dieser Zeit noch immer am Ohr befand, explodierte und Carlas Kopf in Stücke riss. Blut und Gehirnmasse flogen durch die Luft und färbten das Vorzimmer blutrot. Geschockt und mit Tränen überströmt, brach Cody zusammen. Zur selben Zeit setzte sich der Vorstuhl wieder in Bewegung und dann kam er im Erdgeschoss an. »Ach du Scheiße, Dad?« sprach eine mysteriöse männliche Stimme, als die Person den Geschlechtsakt von Konrad und Bill sah. »Röhrig, Krüger, was tun Sie hier? Sind Sie von allen guten Geistern verlassen?« wetterte ein wütender Polizeipräsident Horst Kramer. »Sex bei der Polizei war mir ja bekannt, aber unter Männern und in einem so reifen Alter, das hätte ich nicht erwartet. lachte eine junge Frau, die neben dem Polizeipräsidenten und hinter dem jungen Mann stand. »Manuel, was machst du denn hier?« fragte Bill schockiert, als er sich gerade anzog. Unter Tränen rannte Manuel davon. Schnell lief Bill seinem Sohn nach. »Herr Röhrig, ich habe mit dem Piloten gesprochen. Fahren Sie bitte direkt zum Flughafen. Die Maschine bringt Sie direkt nach München«, sagte Horst Kramer wütend. »Ich muss noch mal nach Hause«, sagte Konrad eingeschüchtert. »Nein, Sie fahren direkt zum Flughafen. Die Fortbildung dauert 4 Wochen. Erst dann kommen Sie zurück. Und gehen Sie mir aus den Augen«, schrie Horst Kramer seinen Hauptkommissar an. Schnellen Schritts verließ Konrad das Gebäude. Vor dem Eingang stand eine Limousine, die ihn direkt zum Flughafen bringen sollte. Er stieg ein und dann fuhr die Limousine los. Zur selben Zeit stiegen der Polizeipräsident und die junge Frau in den Fahrstuhl. Sie fuhren hinunter und dort stiegen sie aus. Geschockt, als sie aus der Ferne das Blut sahen, rannten sie durch den Gang. In diesem Moment erblickte Horst Kramer einen am Boden zerstörten Cody Banks und eine blutüberströmte Leiche von Carla Bauer. Fortsetzung folgt.